Hallo und herzlich willkommen zu Borgard spricht. Heute mit Hanna Scheppmann. Die Hanna ist eine begabte Sprecherin und Synchronschauspielerin und stammt quasi aus einer Sprecherdynastie, hat sich aber längst durch ihre Fähigkeiten und erfrischend freundliche Art einen eigenen Namen gemacht. Mehr dazu erfahrt ihr jetzt bei Borgard spricht mit Hanna Scheppmann.
Red mit mir. Erzähl mir doch mal, wie's dir heute geht. Oh, red mit mir. Ich bin für dich da, lehn dich zurück und red mit mir. Red mit mir. Red mit mir. Komm und red mit mir. Red mit mir.
Ich hatte sogar selber mal einen Podcast.
Oh, wow.
Mit meinem Ex-Freund.
Was war denn euer Thema im Podcast?
Er ist er ist türkisch aufgewachsen und ich halt deutsch. Und dann haben wir uns genannt Couscous und Kartoffelsalat und über so interkulturelle Sachen geredet.
Der ist bestimmt noch online, oder?
Nee, ich habe den dann aufgenommen, als wir uns getrennt haben.
Ach so, okay, das tut mir leid.
Dir nicht leid tun.
Nee, aber gut, das ist natürlich, wenn man dann so ein bisschen beziehungsmäßig da so ein magisches Ding hatte, dann ist das ein bisschen schade, ne?
Ja, vor allem, wenn man dann neu datet und dann finden die Leute da so einen alten Podcast, wo du mit, also es ist ja schon relativ intim, oder würde ich auch sagen. Und dann dachte ich so, nee, das ist irgendwie komisch.
Ich habe früher mal einen YouTube-Channel gehabt, oder den gibt es immer noch, einen YouTube-Channel, als damals irgendwie jeder einen YouTube-Channel hatte. Mittlerweile hat jeder einen Podcast. Habe ich auch mal einen gemacht und da habe ich sehr viel so, weil ich auch Kameramann bin und Tontechniker, so Audio-Video-Tipps gemacht, so ein bisschen tutorialmäßig. Und dann habe ich das, aber irgendwann habe ich auch keine Zeit mehr dafür gehabt. Und jetzt denke ich auch so, den YouTube-Channel gibt's noch irgendwie so. Und das ist immer noch so, in den Videos sage ich auch, hey, und zusammen subscribed auch noch und so. Ich weiß nicht, ob ich das mal runternehmen soll, weil mittlerweile sind die Audio-Video-Tipps auch ein bisschen überholt, weil mit so einer alten Technik arbeitet keiner mehr. Aber irgendwie denke ich auch, ach Mensch, aber auch schade.
Hast die Nostalgie noch dabei.
Ja, genau, richtig. Gibt es Projekte, bei denen du sagst, die sind jetzt mittlerweile schon so alt, das kannst du nicht mehr anhören oder nicht mehr ansehen?
Ja, natürlich. Also ich habe ja früh angefangen, ich habe ja als Kind angefangen. Mhm. Mein erstes Hörbuch habe ich mit 15, glaube ich, aufgenommen bei Lübbe.
Wow.
Und damals hatte ich keine Ausbildung oder sonst was. Also ich bin einfach komplett neu
reingekommen. Also vor 13, 14 Jahren ungefähr.
Mhm. Und ich habe halt einfach gedacht so, ich habe es nicht ernst genommen. Ne? Also ich wusste nicht, dass das so eine coole Chance, also nicht ernst genommen, aber für mich wird das normal. Wenn ich das jetzt anhöre, denke ich mir so, dafür, dass ich 15 war, keine Ausbildung hatte und sonst und so weiter, war es wirklich richtig gut, habe ich das richtig gut gemacht, aber ich hätte es halt vorbereiten sollen und solche Sachen, ja.
Ja, während des Jobs ist es dann, es ist immer ein unterschiedliches Gefühl, wie es während des Einsprechens ist und wie es dann nachher zu hören ist, weißt du, wie ich meine? Manchmal gehe ich auch in einen Job rein und bin unvorbereitet, weil ich entweder zu faul war, also jetzt gerade im Bereich Hörbuch, oder weil ich einfach leider wirklich keine Zeit habe. Manchmal kennst du es ja auch. Ja. Oder das Skript kommt irgendwie eine Woche vorher und du denkst, dann kann ich wenigstens mal die erste und die letzte Seite lesen.
Ja.
Ne? Und dann ist es irgendwie voll der Hassle während des Einlesens und du denkst dir, oh Gott, ich bin der schlechteste Sprecher überhaupt.
Das kenne ich.
Und dann wird es halt wirklich, wie man so sagt, in der Post gerettet. Dann ist es dann, dann hörst vielleicht nur geschulte Ohren würden hören, ah okay, der hat es Prima Vista gelesen, der Sprecher. Ne?
Ja, eigentlich versuche ich wenig Prima Vista zu lesen. Mhm. Aber es passiert schon immer noch trotzdem natürlich.
Ich weiß gar nicht, welche Rolle wir jetzt nochmal aufrollen müssen. Du hast gerade gesagt, das war für dich normal, sprechen. Ja. Das wissen natürlich vielleicht nicht alle. Dein Vater und dein Opa sogar sind beide Sprecher und Schauspieler gewesen. Deswegen, was war daran normal für dich?
Ja, also als Kind habe ich halt immer mal, mein Vater hat dann immer mal gesagt, so hier, ich habe jetzt einen Sprecherjob und er hatte auch ein eigenes Studio. Dann hat er uns da halt mal reingeholt und dann haben wir ein paar Sätze gesprochen und das war für mich irgendwie einfach so, ja, das macht man halt so. Mhm. Und dann haben halt auch manchmal andere Studios angefragt und dann wie zum Beispiel Lübbe. Und ja, dann hatten meine kleine Schwester und ich hatten da eine bisschen größere Rolle, so mit 12, 13 in halt so einem Yoda, ich bin alles, ich weiß, heißt das.
Aha.
Das waren so Kindergeschichten und da haben halt verschiedene jugendliche Kinder, in Anführungszeichen, ich weiß nicht, wie alt die anderen Sprecher waren, aber Wir haben halt so, jeder so Kurzgeschichten, würde ich mal sagen, vorgelesen. Und daraufhin hatte die Kerstin Kaiser dann so gesagt, boah, Anna, ich glaube, ich buche dich mal für ein ganzes Hörbuch. Und dann habe ich halt die Anfrage bekommen und ich glaube, das waren 600 Seiten oder so. Und für mich war das, ja, klar, Papa kriegt ja auch immer Hörbücher, ist doch normal. So, und jetzt natürlich im Nachhinein weiß ich, was das für eine riesengeile Chance war, die ich damals leider nicht in dem Sinne, ja, so wertgeschätzt habe, wie ich sie hätte wertschätzen können.
Ja, aber das macht dir da mal keinen Vorwurf, weil wie hättest du das tun sollen irgendwie, ne? So ist wie bei Musikerkindern oder Sprecher-Künstlerkindern, ne? Wenn du jetzt so reflektiert darüber denkst,
ist das so. Wie bei Til Schweigers Kindern, die dann so Kinorollen haben.
Ja, genau. Ja, mach ich eben so nebenher, ja. Genau. Ja. Also ich glaube jetzt, wenn du da so reflektierst, dran gehst, dann ist das ja schon sehr, sehr löblich, dass du weißt, was das wirklich auch für eine Chance war, natürlich.
Ja, jetzt weiß ich das auf jeden Fall und ich weiß, wie viele SprecherInnen dafür wirklich auch alles geben würden und sich das wünschen würden, dass das bei denen so gewesen wäre. Und ja, damals war es halt für mich einfach so, ja, klar.
Aber was war für dich normaler oder was war vielleicht, wie soll ich sagen, aber was war für dich denn wirklich das Normale daran, vor dem Mikrofon zu stehen oder auch, weil jetzt gerade beim Hörbuch, hast du ja noch das Element des Lesens, ne? Es kann ja nicht jeder jetzt unbedingt so fließend und gut und schnell lesen, aber das wurde dir irgendwie in die Wiege gelegt, oder?
Ja, ich bin auf jeden Fall auch immer eine Leseratte gewesen. Also meine Mutter war teilweise ein bisschen überfordert, weil sie meinte, sie weiß nicht, in welcher neuen Bibliothek sie noch versuchen soll, die Bücher auszuleihen, weil ich die reihenweise leer gelesen habe. Also Lesen war schon definitiv mein Ding früher auch, seit ich lesen konnte. Und ich habe dann irgendwann auch tatsächlich angefangen aus, warum auch immer, das kam so aus mir raus, mir selber laut vorzulesen, weil das hat mir Spaß gemacht und irgendwie ist das dann so entstanden und ich glaube, das war auch eine sehr gute Übung, ja. Weil nur weil man leise liest, heißt das ja dann nicht, dass man laut auch gut lesen kann, auch wenn man leise sehr schnell liest.
Absolut, so. Das ist immer das große Phänomen, ja. Wenn man irgendwie als Sprecher einen Text bekommt, jetzt nicht im Bereich Hörbuch, der irgendwie auf Zeit passen soll in irgendeinem Werbung oder irgendeinem Imagefilm und du weißt halt, den hat ein Texter getextet, der aber hat auf keinen Fall laut vorgelesen und du weißt, das passt vorne und hinten nicht. Ja. Und die Kunden dann, oh komisch, das hat bei mir immer gepasst, wenn ich das so leise vor mich her genuschelt habe. Ja, aber du hast nicht artikuliert und so,
ja,
ne?
Ja, genau.
Na gut, dann war es für dich, dadurch, dass dein Papa immer vor dem Mikrofon einfach alles laut gesprochen hat und wahrscheinlich auch zu Hause sauber gespielt und gesprochen hat, hast du es mal? Ich finde das sehr interessant, weil ich ja selber zwei Kinder habe jetzt. Und der Zweieinhalbjährige, der brabbelt ja auch an einem Streifen und der tut immer so, als wenn er lesen kann. Er macht immer das Buch auf und dann sagt er immer A, B, C, D, E, F, G. Und dann geht er immer die Buchstaben irgendwie so durch, als wenn das Lesen wäre, irgendwie so. Und er hat ein sehr gutes Gedächtnis. Das heißt, wenn ich mal irgendwie was vorlese, das können bestimmt alle Eltern sagen, wenn man dann mal absichtlich ein falsches Wort nimmt am Ende des Satzes. Nein, Daddy, das heißt das und das und das. Das ist ganz schön. Aber deswegen finde ich interessant, weil mein Sohn halt auch nicht so richtig versteht, was ich hier mache. Ne? Der weiß halt, manchmal denkt er ein bisschen, das wäre auch noch unser Zuhause hier, mein Studio. Er sagt, wir gehen jetzt in Daddys Zuhause. Ah, das ist natürlich ein bisschen.
Das klingt so nach Scheidungskind.
Ja, genau, das ist natürlich überhaupt nicht das, was ich will. Aber er sagt auch immer so, wenn meine Frau ihn fragt, was macht denn der Daddy vom Beruf, dann sagt er immer, bla 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 bla. Also er weiß schon, dass ich irgendwas vor dem Mikrofon mache. Aber er denkt auch immer, Kopfhörer aufsetzen bedeutet immer Party, Party. Aber deswegen finde ich es wirklich interessant von jemandem, der halt so aufgewachsen ist, dann wann kam denn die Realisation bei dir, weißt du das noch, zu wissen, ach, das macht mein Vater, das ist das, was er macht, wenn er da sagt, ich gehe nochmal gerade ins Studio.
Ich müsste jetzt mal überlegen, also das Ding ist, er hat ja am Anfang auch noch ein bisschen Fernsehen gemacht. Das war dann damals für mich nicht interessanter oder so. Aber da kam es halt von anderen Leuten, weil in der Grundschule war ich da und dann haben halt Kinder so aus der Grundschule gesagt, hey, wir haben deinen Papa im Fernsehen gesehen. Und ich war so, hä? Weil wir hatten keinen Fernseher zu Hause, wir haben nicht Fernsehen geschaut.
Deswegen die Affinität für Bücher.
Wahrscheinlich, ja. Ich muss sagen, ich finde es gar nicht schlecht, ohne Fernsehen aufgewachsen zu sein. So, aber manchmal sagen Leute so zu mir, du tust mir wirklich leid.
Du kennst nicht all die Titelmusik, die Gummibärenbande Titelmusik auswendig.
Dann war es halt so, Papa ist irgendwie im Fernsehen und ich habe den ja selber nie da gesehen. Also das war dann irgendwie auch noch so ein bisschen weg. Und dann irgendwann hat es, glaube ich, angefangen, dass er dann Hörbücher gesprochen hat, die wir auch hören konnten. Und die haben wir dann ja, auf Urlaubsfahrten oder so im Auto gehört. Ah, ja. Damals gab es ja noch CDs. Und dann ist das, glaube ich, so ein bisschen mehr bei mir angekommen.
Verstehe.
Ja.
Als du dann deinen ersten Job hattest bei Lübbe mit dem 600-Seiten-Buch, war das der Job, wo du 15, 16 warst, hast du gerade gesagt?
15 war ich da, ja.
Das heißt, du warst aber auch noch in der Schule weiterhin.
Ja, genau.
Hast du denn dann für dich auch entschieden, so eine Richtung will ich auch einschlagen?
Nee, tatsächlich nicht. Also mir hat das Sprechen immer sehr viel Spaß gemacht, aber es war halt einfach für mich sowas Normales, weil mein Vater mich immer mal mitgenommen hat oder gefragt hat. Er hätte definitiv akzeptiert, wenn ich gesagt hätte nein, aber das war auch jetzt, also für mich war das so, ja cool, mache ich mal nebenbei zwischendurch so.
Ich kann mir auch vorstellen, dass da überhaupt kein monetärer, also kein finanzieller Reiz für dich daran war, noch mit 14 oder früher noch. Weißt du, was ich meine?
Ja, tatsächlich.
Dass du nicht gedacht hast, hey geil, damit kann ich ja richtig gut Geld verdienen. Ich glaube so mit 15, wenn man dann weiß, okay, jetzt habe ich hier gerade mal mit so einem Hörbuch richtig viel Geld verdient, geil, da kann ich shoppen gehen oder so, ne?
Ja, total. Nee, das war tatsächlich, da hat auch bei mir Geld keine große Rolle gespielt. Also ich meine, klar, ne, ich bin sehr behütet aufgewachsen, ich hatte alles, was ich brauchte. Und dann hat
Aber du hattest keinen Fernseher.
Ich hatte keinen Fernseher, nein. Aber es hat mir halt nicht an irgendwas gefehlt, dass ich so gedacht hätte, ja. Und dann haben die das halt auch damals so gemacht, dass sie gesagt haben, ich weiß nicht, ob ich das hier sagen kann, aber bestimmt. Ich habe dann natürlich nicht so viel für ein Hörbuch, also damals wurde man ja noch pro CD bezahlt. Dann habe ich pro CD nicht so viel bekommen wie jetzt mein Vater zum Beispiel, sondern weniger.
Ja.
Weil die dann einfach gesagt haben, angemessen fürs Alter oder Leistung oder so.
Hat man ja auch heute noch vielleicht, ne, das erfahrenere.
Ja, heute ist es ja sowieso nochmal ganz anders, würde ich sagen. Genau. Aber damals war es dann für mich so, hey, ja, klar, ist mir doch egal. So. Und ich glaube, wenn ich jetzt wäre, würde ich so schon so sagen, doch, ihr könnt mir eigentlich schon ein bisschen mehr zahlen, so, ne? Aber damals hat es halt noch nicht so eine Rolle gespielt.
Ja, ja, klar, okay. Man wird da ja auch sicherer, ne? Und jetzt mittlerweile bist du ja auch Hannah Scheppmann, die auf dem Hörbuchcover steht. Das bedeutet mehr als noch damals die 15-Jährige.
Ja.
Da wusste man ja da vielleicht auch noch nicht so richtig, wer das ist. Du hast dann dein Leserattensein wirklich mit ins Erwachsenenalter genommen, ne? Weil wenn ich so deinen Instagram-Kanal mir angucke und das Thema Buch ist ja eigentlich das Thema, ne?
Ja.
Also, du bist einfach ein Bücherwurm, ja? Eine Bücherwürmin.
Ich würde sagen, auf jeden Fall. Ich hatte eine Zeit, wo ich auf jeden Fall so eine Leseflaute hatte, auch ein paar Jahre lang. Habe ich weniger gelesen. Aber dann kam eine Freundin ins Spiel, die, also ich weiß nicht, ob du die Bubble kennst auf Instagram, aber die nennt sich Bookstagram.
Mhm.
Und da sind halt die Bookies unterwegs. Und ich kannte die Bubble nicht. Und die Freundin hat mich da aber so ein bisschen reingeführt. Und irgendwie habe ich mich da sehr wohl gefühlt und jetzt bin ich da wieder drinne und jetzt lese ich auch wieder regelmäßig und bin eigentlich sehr happy darüber.
Also für alle, die jetzt wirklich nicht Instagram-affin sind oder firm sind, Bookstagram ist so eine Art Hashtag quasi, in dem sich unter dem man sich gegenseitig verlinken kann, beziehungsweise ja, ein Online-Buchclub oder was, wie möchte man es nennen?
Ja, also es ist halt eine
Bücherliebhaber-Szene.
Genau, es ist die Bücherliebhaber-Szene auf Instagram, so wie es ja auf Instagram Travel-Content gibt oder Sport oder Hunde, Katzen. Also das ist dann halt so Bücher. Mhm. Ja.
Glaubst du, dass du diese Flaute hattest zwischendurch einfach aus zeitlichen Gründen, weil du irgendwie vielleicht auch erwachsen geworden bist und andere Interessen hattest oder weil du auch noch nicht so richtig rausgefunden hattest, was dein Genre war, was du sehr gerne liest? Und gibt es da überhaupt eins, wo du sagst, da verlierst du dich gerne drin?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, finde ich, weil irgendwann habe ich mal dann, ich glaube, das war kurz nach dem Abi, mit Freundinnen gesprochen und die meinten so, ja, man muss ja aber Bücher lesen, die einen weiterbilden und dann nicht einfach nur irgendwelche Romane oder irgendwelche, ich sag mal so, bei uns Sprechern sind ja, finde ich, schon auch die so Liebesromane und so sind ein bisschen verschrien. Es ist einfach so. Also wenn ich mit einem Tontechniker drüber rede, die haben, jetzt haben wir hier wieder so eine Vampirgeschichte, ne? So, dann sind die meisten so, ja. Und damals habe ich das dann für mich auch so als Maßstab genommen und habe gedacht, nee, ich bin zu gut für diese Bücher. Und wenn ich lese, dann muss das schon anspruchsvoller sein oder was auch immer.
Hast du dich anstecken lassen von dieser Weisheit deiner Klassenkameraden?
Genau, aber dann habe ich im hinterher bemerkt, dass ich dann dadurch natürlich viel weniger gelesen habe, weil das ist auch sehr viel anstrengender. Man kann ja irgendwann gucken, dass man ein gesundes Maß findet, aber ja, immer nur irgendwelche alten Klassiker oder irgendwas Politisches oder so. Nee, warum? Ich bin jetzt eigentlich wieder ganz froh mit meinen Romanen und wenn ich dann einmal einen in einem Tag durchlese, dann mache ich das und dann ist das auch cool.
Das ist ja auch immer krass, ne? Also wer es nicht kennt, bitte folgt alle mal der Hanna auf Instagram, weil du schreibst immer jeden Monat, so hast du so eine schöne Grafik, wo du sagst, diesen Monat gelesen, diesen Monat gesprochen und noch irgendwas anderes, weiß ich nicht genau, was war.
Gehört.
Gehört auch noch, ja genau. Ich bin überhaupt keine Leseratte, war das noch nie, vielleicht weil ich mit dem Fernseher aufgewachsen bin und mit Sega Mega Drive, wer weiß es. Jedenfalls fand ich Lesen und finde es immer sehr, sehr, sehr anstrengend, auch wenn es Teil meines Berufs ist, den ich gerne ausübe.
Interessant.
Ja, aber wenn du dann schreibst, wie viele Bücher du in so kurzen Tagen gelesen hast, dann denke ich mir, boah, da hätte ich den Klappentext vielleicht in der Zeit durchgehabt.
Ja, manchmal eskaliere ich ein bisschen.
Ja, wäre es doch super, dass du dir die Zeit dafür nehmen kannst und auch die Zeit dafür nehmen willst, weil es ja wirklich zu deinem Job auch gehört, ne?
Ja,
also, weil
voll.
Mittlerweile jetzt mit zwei Kids auch, ich muss manchmal so ein bisschen zurückschrauben mit den Hörbüchern, weil ich sage, ich will es halt auch gut machen und ich weiß, dass ich es nicht schaffen kann, jetzt irgendwie dieses Buch gut vorzubereiten oder so. Entweder sage ich dann, ja komm, dann kann ich es eben so gut es geht im Studio einlesen, halb prima vista oder was auch immer. Oder ich muss sagen, nee, sorry, da habe ich echt keine Zeit für jetzt. Weiß nicht, nächste Woche ist der Kindergarten zu oder so.
Ja.
Kann ich mich nicht mit mir zu Hause kann ich mir nicht erlauben zu sagen, ich setze mich jetzt mal in meine Pfeifenecke, mach mir ein Räucherstäbchen an und lese ein schönes Buch.
Da ist natürlich dann der Vorteil, dass ich keine Kinder habe und sehr viel Freizeit für mich
selbst. Aber einen Hund hast du bald, hast du gerade eben gesagt.
Einen Hund habe ich bald, dann werde ich mal sehen, wie das wird. Ich kriege einen Welpen jetzt am Freitag. Und da bin ich mal gespannt. Ich glaube, da wird auch eine Menge Verantwortung und Arbeit auf mich zukommen.
Ach, vielleicht kannst du den auch beruhigen mit deiner schönen Stimme. Weil ich finde, du hast wirklich eine sehr, sehr angenehme Stimme.
Ah, danke.
Du hast eine ganz eigene Art zu sprechen oder zu lesen, wie man möchte, vor dem Mikrofon. Das finde ich sehr schön, weil, wie soll ich sagen, ich will niemanden auf die Füße treten, anderen Kollegen oder so, aber man hat manchmal ein bisschen das Gefühl, dass manche, und ich erwische mich da auch selber bei, so ein bisschen sich zu versuchen, dann hört man was Gutes bei einem Kollegen, bei jemand anders, und dann versucht man es so ein bisschen nachzumachen, zu adaptieren. Und gerade im Hörbuch, finde ich, ist es so wichtig, dass man eigentlich die eigene Stimme findet, mit der man vorliest. Und ich finde, du hast schon, wir haben, glaube ich, ganz früh, war eines meiner ersten Hörbücher, da haben wir eins zusammen gemacht irgendwie, und dann später nochmal und jetzt auch nochmal vor kurzem ein. Und ich finde, du hast wirklich so immer deine Linie gehalten, was deine eigene Stimme angeht. Natürlich hast du dich irgendwie sicherlich irgendwie in gewissen Elementen da irgendwie auch verbessert und bist älter und besser geworden oder so als Sprecherin. Aber ich finde nie, dass man bei dir, hört man immer schön, dass du gesagt hast, das ist meine Stimme und ich lese so, wie ich lese. Und das finde ich sehr angenehm.
Ja, ich glaube aber, das kam auch dann dadurch, dass ich einfach mir selber vorgelesen habe und dann halt auch nicht hinterfragt habe und nicht, weil manche Sprecher versuchen ja immer so extrem schön sprecherisch zu reden. Und ich finde das manchmal schön. Aber manchmal finde ich es auch, braucht man es nicht. Also vor allem nicht für ein ganzes Buch, denke ich mir. Dann kann man auch einfach mal, also was ich in der Ausbildung gelernt habe, man soll sich sein Publikum vorstellen. Wem liest du das gerade vor oder wem erzählst du das? Und ich würde ja jetzt auch nicht meiner Großmutter irgendwie so was erzählen. Und dann würde ich ihr das ja auch so normal erzählen oder vorlesen. Und dann denke ich mir so, dann mache ich das jetzt auch so. Also es geht da eher um den erzählenden Aspekt.
Genau. Ja. Ich hatte es gerade erwähnt, das erste Hörbuch, was wir, glaube ich, zusammen mal gemacht haben, da war auch noch die Corinna mit dabei, das hieß, ich habe es extra nachgeguckt und wieder vergessen.
War das bei Spotting Image?
Ja, es war bei Spotting Image und es hieß Barfuß auf Federn.
Ah ja,
so.
Da hatte ich aber nur eine sehr kleine Rolle.
Ja, aber es war so, obwohl, weiß ich nicht, ja, war das eine sehr kleine, weil es waren auf jeden Fall drei Sprecherkollegen und so ein Trio irgendwie.
Ja,
so, ne?
Ja. Love Triangle, glaube ich.
Ja, genau, so Love Triangle, glaube ich. Genau, richtig. Ich weiß aber nicht mehr, ob ich am Ende oder am Anfang bei dir.
Weiß ich auch nicht mehr, schon lange
Kiste
her.
Bin. Obwohl, in der Kiste gelandet sind wir ja gar nicht, weil das war ja noch ein Jugendbuch. Ne?
Ja.
Das war jetzt nicht so Young Adult oder so. Und später haben wir gemacht ein sehr schönes Buch, Between Your Words.
Ah, das hast du mit mir
gemacht.
Okay.
Ja, das war richtig schön.
Ja, das stimmt. Das fand ich auch schön.
Das war sehr große Empfehlung. Und jetzt vor kurzem haben wir eins gemacht. Das war, glaube ich, noch nur eine Übersetzung, ne? LA Players oder so, ne?
LA Players for the Win.
Ja, genau. LA Players for the Win. Genau, richtig. Was ist für dich der Unterschied zwischen einem Originalbuch von einer deutschen Autorin, von einem deutschen Autor und im Gegensatz zu einer Übersetzung?
Ja, ich finde das komisch, weil zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wie das in anderen Bubbles ist, aber in der Book-Bubble ist es tatsächlich so ein bisschen verschrien, Deutsch zu lesen von deutschen Autorinnen.
Oh, wirklich?
Sehr, sehr, sehr seltsam, verstehe ich auch nicht. Weil ich finde es eigentlich viel, viel schöner. Also ich bin jemand, der sagt, ich möchte mein Buch immer am liebsten in der Originalsprache lesen. Und klar, ich kann am besten Deutsch und da schwingt für mich einfach dann auch am meisten mit, wenn die Autorin schön schreibt oder der Autor.
Wer sind denn die Leute in der Bookbubble, die das sagen? Sind das HörerInnen oder sind das wirklich auch SprecherInnen, die sagen?
Nee, SprecherInnen glaube ich nicht. Also ich glaube, das sind eher LeserInnen, die dann so sagen, nee, ich lese keine deutschen Bücher oder ich lese keine Bücher mit deutschem Setting. Aber das ist jetzt vielleicht auch für diesen Podcast irrelevant, weil ich glaube, das ist eher so eine Autoren.
Ja, aber das gehört Sache. Ja auch, das finde ich aber auch sehr interessant, weil das gehört ja auch sehr viel zu deiner Persönlichkeit, wenn man sich auch nochmal auf deinem Instagram-Kanal umguckt.
Ja.
Du bist ja auch immer sehr viel im Kontakt mit den Autoren die von Büchern, die du...
Ja.
Ich glaube, letztens hast du eine Story irgendwie gemacht. Du saßt tatsächlich im Studio und hast quasi vor der Kamera in Anführungsstrichen irgendwie eine SMS geschrieben oder so, hey, wie spricht man den nochmal aus oder so, oder hey, die hat doch rote Haare gehabt im ersten Kapitel, warum hat die jetzt Kastanienblau? Irgendwie so, also ich finde, das ist ja schon auch noch sehr wichtig und auch sehr besonders, und das finde ich als Sprecher sehr besonders, wenn ich etwas lese von einem deutschen Autor, von einer deutschen Autorin, dass man dann vielleicht über das Studio eher den direkten Draht daran hat und sagt, hör mal hier, das ergibt keinen Sinn, erst hat sie blaue Haare, dann hat sie rote Haare, was ist denn jetzt los? Irgendwie, ne? Wie kommt das bei dir zustande, dieser Kontakt zu den Autorinnen?
Also ich hatte erstmal eine Hörbuchpause, auch wegen Schule und so nach dem Hörbuch, was ich mit 15 aufgenommen habe. Und dann habe ich aber dann wieder langsam angefangen, ich würde sagen mal so mit 20 ungefähr. Und dann hat mich eine Autorin auf Instagram angeschrieben, weil ich ein Hörbuch gepostet habe, das ich gesprochen habe. Und sie hatte meine Stimme gehört, mochte mich und hatte sich schon direkt so vorgestellt, dass ich dann ihr nächstes Hörbuch mit meiner Stimme sprechen könnte. Und dann hat sie mich angeschrieben und dann ist es halt so ein bisschen, Antonia Wessling heißt die.
Und das ist halt, die Toni!
Ja, die Toni.
Guck mal, die kenne ich ja auch nur von deinen Instagram-Stories. Die ist ja, die übernimmt ja manchmal deinen Channel. Die ganze Tage lang hat sie dein Handy gefühlt in der Hand.
Das Ding ist auch, sie hat mir damals diesen neuen Account gemacht, weil ich habe eigentlich noch einen alten Account gehabt. Das war auch damals mit meinem Ex-Freund, da hatten wir so ein Travel-Picture-Couple-Sachen.
Ah, ja, okay.
Und dann meinte sie so, nee, Hannah, das passt nicht, das ist unprofessionell. Du kannst da nicht zwischendurch deine Hörbücher posten, dann ist ja klar, dass das keine Likes bekommt.
Wer Toni schon mal sprechen hat, hören im Instagram-Channel bei Hannah, kann sich sehr gut vorstellen, wie sie das gerade gesagt hat. Überhaupt nicht diplomatisch, sondern mit kompletter Überzeugung.
Ja, genau. Und sie dann so, ich mach dir jetzt eine neue Instagram-Seite. Und dann hat sie mir diese ganze Instagram-Seite eingerichtet und am Anfang habe ich die irgendwie gar nicht genutzt. Und dann irgendwann habe ich die doch angefangen zu nutzen und dann war das ganz cool. Und jetzt nutze ich eigentlich immer nur noch die neue und die alte ist so ein bisschen, da folge ich halt Leuten, die ich kenne, aber bin ich irgendwie nie drinne so. Und genau, so kam halt der Kontakt zu Toni. Und durch Toni, die ja dann auch mit anderen Autorinnen befreundet ist, kam dann auch der Kontakt zu den anderen Autorinnen.
Und ihr macht ab und zu auch mal so kleine, oder habe ich das falsch interpretiert, so kleine Reisen? Dass ihr euch irgendwie so kleine Wochenenden-Getaways bucht?
Ja, genau. Also ich würde sagen, das ist jetzt halt einfach eine Freundschaft geworden.
Ja.
Also muss man sich vorstellen, dass man mit einer Freundin dann verreist. Aber es ist natürlich dann nochmal was anderes, weil zum Beispiel Toni, jetzt nächstes Jahr kommt eine Dialogie raus, die in Venedig spielt. Und deswegen waren wir letztes Jahr in Venedig. Da hat sie ein bisschen Recherche gemacht und das ist dann natürlich nochmal was anderes. Dann ist das Reisen manchmal auch noch so vom Schreiben bei denen abhängig. Oder wir waren dann noch mit einer anderen Autorengruppe auf Mallorca in so einer Finca und haben uns aber auch schon vorher gesagt, das wird so ein Schreib-Entspannen-Gut-Urlaub. Also so, das war eigentlich schon ganz schön.
Hast du dich selber auch schon mal ans Schreiben gesetzt?
Also ich schreibe auch.
Ja?
Ich schreibe aber eher so Gedichte, Poesie. Ich meine, dadurch, dass ich früher auch so viel gelesen habe, ich habe auch immer geschrieben. Also es war nicht so, dass ich nie geschrieben hätte, aber ich glaube, ich habe nie in Erwägung gezogen, mal ein ganzes Buch zu schreiben, weil ich finde, das ist auch irgendwie mit voll viel verbunden. Viele Leute sagen so, ja komm, ist doch einfach, kann doch jeder. Aber das denke ich nicht. Also ich denke, das ist schon richtig schwierig. Du musst erstmal dir eine coole Geschichte ausdenken und dann die ganzen Charaktere aufbauen und dann auch erstmal das ganze Buch schreiben. Also ich bin dann eher bei einer Seite und das war's.
Es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie heute.
Genau.
Ich finde es bei Übersetzungen halt ehrlich gesagt immer ein bisschen schwierig. Die sind halt nicht immer gut übersetzt, aufgrund vielleicht der Mühe, die an den Tag gelegt worden ist oder aber halt eben auch wegen des Budgets, weil dann auch wahrscheinlich nicht so viel Mühe an den Tag gelegt werden kann. Dass du bei einer Übersetzung halt eben, bei so einer schlechten Übersetzung, sage ich es einfach mal, geht halt so viel verloren, was im deutschen Wortschatz bei deutschen AutorInnen eigentlich viel schöner umgesetzt wird. Ne? Deswegen, total. Ich bin wirklich eigentlich eher Team Originalsprache auch,
ich wie auch.
Du, ne?
Ja.
Weil du, klar kann man irgendwie so ein bisschen sagen, was so Modern Romance oder Young Adult oder dieses Genre halt, was das so angeht, da sagen ja auch viele, bei denen das verrufen ist, die sagen, das ist immer dasselbe, selbe Gerüst und dann andere Namen und weiß ich, manchmal ist der halt der Bösewicht oder so. Oder der Eifersüchtige, was auch immer. Finde ich aber auch nicht richtig, das ist auch viel zu vereinfacht gesagt, weil ich lese diese Bücher auch wirklich sehr gerne. Und nicht nur, weil ich sagen kann, geil, dann kann ich eine Rechnung schreiben am Ende, sondern weil es wirklich, ich finde es auch immer sehr abwechslungsreich, weil ich bin dann doch immer wieder überrascht, wie schön unterschiedlich die Storys sein können und dann doch auch die Charaktere sein können.
Ja, voll.
Und ich merke eher in den Übersetzungen, weil dann halt irgendwie sich nicht viel Mühe gegeben wird, irgendwie nochmal ein anderes Synonym für dieses Eigenschaftswort oder für dieses Gefühl zu suchen. Da merke ich eher dieses Fertig-Roman, anderer Stempel drauf. Eher so, weißt du, was ich meine?
Ich glaube, ja. Ich meine, die Übersetzung, wenn jetzt jemand sagt, ich lese keine deutschen New Adult Bücher, aber nur englische New Adult Bücher, dann denke ich mir so, warum? Also macht das denn Sinn? So, ich glaube, die englischen New Adult Bücher sind auch nicht groß anders vom Inhalt her als die deutschen. Also
ja, und die Deutschen sitzen ja mittlerweile auch, also machen ja auch einen auf, ohne das zu bewerten, auf Pseudo-Amerikanisch. Ne? Also deutsche Autorin schreibt dann auch irgendwie so von, weiß ich nicht, der University in Utah oder sowas, keine Ahnung. Ne? Und trifft es aber ganz gut trotzdem auf den Kopf. Also es ist dann nicht so sehr, bisher habe ich noch nichts gehabt, was sehr möchte gern war, weißt du, was ich meine? Sondern ich habe es irgendwie alles so ein bisschen, ich habe es alles so geglaubt. Und wenn man dann hört, dass jemand wie Toni sogar, wenn sie über Venedig schreiben will, nach Venedig reist, um eine Recherche zu machen, ist das ja umso besser, dann ist ja noch authentischer.
Ja, voll.
Kommt die bald raus oder ist die schon da?
Die kommt nächstes Jahr raus. Und ich werde auch das Hörbuch einsprechen.
Hey, wow, super.
Da kann ich schon mal Werbung für machen.
Und dann machst du vielleicht als Vorwort so einen kleinen Poem von dir. So ein kleines Gedicht.
Das kann ich Toni mal vorschlagen, aber sie ist kein Gedichte-Fan. Mag das nicht.
Wie kriegen wir das gut verkauft an sie? Vielleicht, wenn du es auf Italienisch machst, weil das Venedig irgendwie ist.
Ich weiß nicht, ob ich auf Italienisch schreiben kann, weil ich gar auch kein Italienisch spreche.
Ach nee, das machen wir einfach mit Google. Mit Google-Übersetzer und so und dann machen wir das lautmalerisch. Ja. Welche anderen Sprachen sprichst du? Weil du sagst, Deutsch kannst du am besten.
Englisch. Ich habe auch, dadurch, dass ich in Amsterdam gelebt habe, spreche ich Niederländisch.
Wie gut? So wie viel Prozent würdest du sagen?
80.
Oh ja, das ist ein Hammer. Mega.
Also ich verstehe schon das meiste und kann mich auch größtenteils ausdrücken. Ja, jetzt habe ich natürlich, also wenn man da ist, dann ist man natürlich auch mehr im Flow. Aber wenn ich mich jetzt wieder mehr mit der Sprache beschäftigen würde, dann wäre ich auch schnell wieder drin.
Ich finde es total interessant. Ich bin ja auch Kölner und du bist ja auch dann Bergisch Gladbach oder was,
ja, genau.
Ne, groß geworden. Da war ja Holland schon, ich meine Niederlande, waren ja schon so das Reiseziel meistens, ne, weil das direkt nebenan war, mindestens einmal im Jahr irgendwie in Holland. Und fährt man über die Grenze, dann ändert sich die Straßenschilder, du siehst direkt, sieht aus, ein bisschen aus wie in so einer Cartoon-Welt hier, total schön. Und man wurde ja schon sehr früh als Kind damit konfrontiert, und man ist so halb, auch wenn es ein bisschen weit gegriffen ist gerade, hochgestapelt ist, mit Holländisch so ein bisschen aufgewachsen. Ne? Und ich finde, ich habe schon immer recht gut verstanden, das Holländische und auch lesen können vor allen Dingen. Und wenn du da mit jemandem sprichst, der aus Berlin oder aus München kommt, die halt eben eher Polen oder Tschechien oder Österreich um die Ecke haben, die das gar nicht haben, dann denkst du so, Moment, du bist doch Deutscher, du musst doch so ein bisschen Holländisch verstehen, oder nicht? Ne? Das reißt mich dann immer so ein bisschen raus. Aber dafür können die wahrscheinlich eher besser Polnisch.
Ja, weil ich muss sagen, ich war jetzt nicht mal so, bis ich auch da gearbeitet und gelebt habe, war ich jetzt auch nicht so mega gut da drin in der Sprache. Ich dachte immer, ich habe es mir noch einfacher vorgestellt. Ich dachte immer so, ja, Deutsch und Holländisch ist ja voll das Gleiche.
Ja.
Aber so gleich ist es dann doch nicht.
Ich hatte vorletztes Jahr an Weihnachten, habe ich irgendwie so gesagt, nächster Vorsatz fürs neue Jahr, ich lerne Holländisch. Und dann habe ich auch so ein holländisches Wörterbuch und ne, Grammatikbuch und so, und dann habe ich tatsächlich auch ein bisschen was gemacht. Und dann habe ich natürlich Kinder bekommen, dann habe ich wieder keine Zeit dafür. Das ewige Thema. Kinder.
Duolingo, ich kann Duolingo empfehlen.
Ja, sowas müsste ich, glaube ich, mal wirklich machen.
Unbezahlte Werbung.
Aber ich war auch überrascht, dass einiges ist wirklich das Gleiche und anderes ist aber wirklich auch so fernab, dass du denkst, komisch. Ich finde manchmal, Holländisch klingt so ein bisschen wie, wenn jemand so halb auf Kölsch Englisch spricht.
Ja, ne? Ja, es ist auch so eine Mischung aus Kölsch, aus Deutsch und Englisch, ja, ne, finde ich. Und wenn du die beiden Sprachen sprichst, kannst du dir schon viel herleiten.
Als du nach Amsterdam gezogen bist, warst du noch nicht so im Sprecherbusiness drin oder warum bist du den Schritt so weit weg von Köln, von den Studios gegangen?
Soll ich mal ganz weit ausholen oder?
Wie du möchtest, hol so weit aus, wie du möchtest.
Du kannst ja was rausschneiden, wenn es zu viel wird.
So, dass es keinen Sinn mehr gibt.
Ja, genau. Ja, tatsächlich, also ich hatte ja, wie gesagt, mein erstes Hörbuch da mit 15 und dann hatte ich noch eine Anfrage von Lübbe und habe das auch noch gesprochen. Und dann war es für mich so, ja, und jetzt müssten hier eigentlich noch Teil 2 und 3 rauskommen von dem anderen Hörbuch, was ich gesprochen habe, und war so sicher, die würden bald irgendwann ankommen, die Anfragen. Was ich aber nicht wusste, ist, dass mein Vater dann Lübbe gesagt hat, nee, die soll sich jetzt mal lieber auf die Schule konzentrieren, deswegen bucht sie bitte nicht mehr. Und dann, das hat er auch nicht mit mir kommuniziert, also ich wusste das auch nicht. Und das war dann halt für mich nur so, hey, irgendwie kriege ich keine neuen Anfragen, ist ja komisch. Dann habe ich Abi gemacht und mein Vater dann so, ja, du musst jetzt Schauspiel studieren, weil er sagt immer, wenn man nicht staatlich Schauspiel studiert hat, dann kann man kein Sprecher werden. Ich sehe das heutzutage ein bisschen anders, weil ich habe auch viele Menschen kennengelernt, die auch durch andere Wege da hingekommen sind, aber damals war das so von meinem Vater die Meinung und ja, was Eltern sagen, denkt man halt auch.
Er ist den Weg auch gegangen, ne?
Natürlich, genau, er ist den Weg auch gegangen. Verstehe ich. Und ich denke mal, es ist auch nicht schlecht, den Weg zu gehen. Also das auf jeden Fall nicht, weil dann kannst du auf jeden Fall was. Dann haben die dich aus den, du wirst ja aus 500 Bewerbern auch ausgewählt. Und dann weiß man, okay, ich habe zumindest das Talent. Und so private Schauspielschulen oder so, die nehmen ja oft einfach viele auf, auch wenn sie nicht das Talent da sehen.
Aber wenn sie gut zahlen können.
Genau. Und das ist dann natürlich so eine Frage. Da muss man sich halt selber... Ja, das weiß ich nicht.
Na gut, am Ende musst du so oder so selber, ob du auf der staatlichen oder auf der privaten bist, musst du selber das auch annehmen, was dir beigebracht wird und musst es auch umsetzen können und an dich ranlassen.
Genau,
egal,
das auf jeden Fall.
Ob du bezahlst oder nicht.
Das auf jeden Fall. Genau, und dann kam aber von einem Stuhl, von Spotting Image, dem das gehört, der hat ja auch zwei Töchter, die ein bisschen jünger sind als ich. Und er hatte sie dann irgendwie gefragt, ja, kannst du mir eine junge Sprecherin empfehlen, weil sie irgendwie auch Hörbücher viel hört? Und sie war dann anscheinend Fangirl von mir, von meinen zwei Hörbüchern oder von meinem einen Hörbuch. Charlottes Traumpferd hieß das. Und sie dann so, ja, die Hannah Scheppmann. Und er kannte halt meinen Vater. Und es gab mich ja auch nirgendwo im Internet. Also ich war nicht als Sprecherin oder so gelistet oder irgendwas. Dann hat er halt durch meinen Vater mich angefragt. Und dann habe ich so ein paar Seiten bekommen und sollte ihm das halt einlesen, weil er halt eine Sprecherin für ein Hörbuch gesucht hat. Und dann habe ich das Hörbuch auch bekommen. Und ich hatte das Gefühl, damit ist es bei mir wieder so ins Rollen gelangt, weil dann hat Löbe dann auch wieder gesehen, ach so, sie spricht ja jetzt wieder.
Sie darf wieder sprechen.
Sie darf wieder.
Klebeband vom Mund gezogen worden.
Sie hat jetzt ihre Schule erledigt. So.
Hast du aber auch die Schauspielschule schon erledigt? Nein, das nicht. Nee.
Okay. Weil das Ding war, ich habe dann zu Papa gesagt, nee, ich will nicht Schauspiel studieren, weil ich habe dann erstmal meine Rezensionen angeguckt von dem ersten Hörbuch und da bin ich wirklich, weiß ich nicht, da wurde ich wahnsinnig, weil Leute können unglaublich fies sein.
Aha.
Und die Rezensionen waren auch richtig, richtig schlecht. Und dann habe ich so gesagt, nee, Papa, das ist Quatsch, ich kann auch kein Schauspiel studieren, ich kann das nicht werden.
Ah, deswegen, okay, nicht nur, weil du dachtest, ich bin besser als das, sondern ich kann es gar nicht, oder was?
Nee, ich habe nicht gedacht, ich bin besser als das.
Okay.
Das nicht, nee. Nee, und ich habe ihm dann halt so gesagt, nee, das wird nichts. Und dann musste er mich erstmal so aufbauen und meinte, okay, alle haben schlechte Rezensionen, auch Rufus Beck und er selber und bla bla bla. Und man darf sich da nicht so viel drauf einbilden. Und heutzutage mache ich das auch nicht. Ich gucke mir gar nicht mehr so viele Rezensionen an. Eine Zeit lang habe ich das schon gemacht. Da habe ich dann auch immer versucht, die konstruktiven Rezensionen auch umzusetzen. Wenn ich so lese, ja, die Sprecherin, ich hatte das irgendwie mal in einem Hörbuch, dass eine Rezension war, die Sprecherin klingt sehr, sehr traurig. Das Hörbuch war auch sehr traurig,
ja.
Aber dann dachte ich mir, okay, vielleicht bin ich ein bisschen zu viel in die Traurigkeit reingegangen. Da muss man ja auch dem Hörer helfen, dass es nicht zu
der geht ja vielleicht gerade mit dem Hund oder fährt im Auto, genau, und soll ja nicht unbedingt immer flennen.
Genau.
So schlimm, was die Hanna erzählt.
Und dann habe ich beim nächsten Hörbuch, hatte ich dann die Rückmeldung, die Sprecherin klingt, als hätte sie manchmal ein Lächeln auf den Lippen. Ich so, oh, okay. Okay, jetzt muss ich irgendwie noch den goldenen Mittelweg finden und dann ist es vielleicht gut. Also sowas nehme ich mir dann schon zu Herzen und versuche da auch das umzusetzen. Aber wenn jetzt jemand, was ich zum Beispiel bei dem ersten Hörbuch hatte, die Sprecherin klingt wie ein nerviger Teenager, dachte ich mir halt damals, ja gut, ich war halt auch einer. Also ich war ein nerviger Teenager.
Gut gemacht dann eigentlich, ne? Ja, sehr authentisch von dir.
Ich habe es halt gespielt, aber ich war es auch. Und ich war dann vielleicht wieder zu sehr in der Rolle. Und ich glaube, das ist manchmal bei Hörbüchern auch zu anstrengend, wenn man das immer dann die ganze Zeit, dann ist es besser, wenn du die Figuren lebhaft gestaltest und machst, aber den erzählenden Part dann auch manchmal dich zurücknimmst und sagst, so, jetzt ist man gerade zwar die nervige Teenagerin, aber sie kann auch mal, muss nicht ganz so nervig sein.
Ich finde das auch ein schwieriges Thema mit den Rezensionen, weil ich gucke natürlich auch manchmal rein, weil ich auch wissen möchte, wie kommt das an, was wir jetzt hier irgendwie 3 Tage im Studio aufgenommen haben. Und auch vielleicht, wie kommt das im Zusammenspiel mit Hanna an, wenn ich mit dir eins gelesen habe oder mit Mary Lou oder so weiter. Und natürlich nimmt man sich dann, man kann ja auch schon herauslesen, sagen wir mal so, ich fange nochmal neu an, ich sag's mal anders. Leute, die Rezensionen schreiben, sind natürlich häufig die miese Peter, die einfach nur irgendwie draufhauen wollen. Ne? Und das kannst du als erstes erstmal wegfiltern. Wer schreibt, habe ich auch schon alles gehabt, wer lässt denn so einen wie Herrn Borgert vors Mikrofon? Das ist ja furchtbar. Ne? So denkst du, okay, this means nothing to me, ne? Zum Glück. Ich versuche dann auch die Konstruktiven mir rauszunehmen oder freue mich über welche, die sagen, hey, das war richtig schön. Ne? Wobei ich sagen muss, bei den Young Adult Romanen oder bei den Romanze-Büchern, da wird häufig einfach auch das Buch rezensiert, was ich auch schön finde, ne? Weil darum geht's ja auch. Und dann sind wir fast eher so ein Beiwerk als Stimmen irgendwie. Es ist aber halt leider im Sprecherbusiness mit das einzige Medium oder die einzige Art und Weise, mal so irgendwie auf eine Art Feedback von der Hörerschaft zurückzugreifen. Weil im Synchron, es gibt keine Kommentare unter einem Film bei Netflix und es gibt auch keine, gut, bei einer Werbung muss mir keiner sagen, ob ich das gut gemacht habe oder nicht, ne? Aber das ist halt das einzige Portal, leider irgendwie bei Audible, BookBeat, wo auch immer, in den Kommentaren, wo man mal sehen kann, das gefällt Leuten nicht. Und das ist echt schwierig, da nicht reinzugucken oder sich davon komplett verrückt zu machen zu lassen.
Ja, das stimmt. Da muss man, glaube ich, auch die goldene Mitte finden. Ja. Oder was man halt auch, ich glaube, manche Sprecher, die dann auch auf Social Media aktiv sind, wenn die so viel synchron machen oder so, dann haben die ja auch Fans. Dann schreiben die denen DMs oder so. Also ich glaube, der Louis hat das auch teilweise. Dann kriegt man auch ein Feedback. Aber das ist ja dann nochmal was anderes, weil wenn du ein Feedback von einem Fan bekommst, ist es was anderes, als wenn du ein Feedback von einem miese Peter bekommst, der vielleicht selber gerne Sprecher wäre und das aber irgendwie bei ihm nicht geklappt hat.
Aber das ist doch schön, ne? Das schmeichelt einen auch, wenn man dann mal so eine Anfrage bekommt bei Instagram. Hey, kannst du mir, ich finde deine Rolle so und so, die du sprichst, total toll. Kannst du mich mal grüßen und eine Sprachnachricht machen? Irgendwie so. Das ist ganz schön, so nebenher mal zu haben. Sorry, ich hatte dich unterbrochen. Dann hast du deine Rezension gelesen und hast gesagt, Papa, ich will auf keinen Fall auf die Schauspielschule, ich hab's ja gar nicht drauf.
Genau, und dann habe ich das auch nicht gemacht. Dann habe ich angefangen, am Flughafen als Bodenstewardess zu arbeiten.
Klar, der logische nächste Schritt.
Und meine Eltern waren davon super unbegeistert. Die so, hey, du kannst doch nicht jetzt dein Leben lang so einen Mindestlohnjob in Anführungszeichen machen, das ist blöd. Und mein Vater hat dann gesagt, komm, du musst jetzt eine Schauspielausbildung machen. Und dann habe ich eine private gemacht. Und die war auch gut, hat mir mega geholfen. Also da merke ich schon, dass man das auf jeden Fall machen sollte, weil ohne, weiß ich nicht. Also ist schwierig, da dich weiterzubilden, ist immer wichtig. Und dann habe ich tatsächlich von dem Oliver Fersch von Spotting Image halt die Anfrage für das Hörbuch bekommen. Und dann ging es dann irgendwie weiter und dann habe ich aufgehört, als Bodenstewardess zu arbeiten, habe aber noch angefangen, Architektur zu studieren, weil ich mir dachte...
Du lieber Gott, du warst ja all over the place.
Ja, ich war all over the place, aber das ist auch so, so bin ich. Also ich bin so ein Mensch, ich kann mich nicht so gut auf eine Sache festlegen.
Liest du auch manchmal mehrere Bücher gleichzeitig?
Das nicht, das mag ich nicht. Da komme ich auch zu schnell durcheinander. Dann bin ich so, was war denn jetzt nochmal? Auch wenn ich ein Hörbuch aufnehme und gleichzeitig noch ein Buch privat lese, bin ich so, Das war jetzt nochmal in welchen? Ja, das ist manchmal. Nee, aber weil in der Schule mochte ich das schon auch manchmal sehr zu lernen und so auswendig zu lernen und Klausuren zu schreiben, was viele, glaube ich, nicht mögen. Und ich war dann so, das hat mir halt in der Sprecherausbildung komplett gefehlt, weil was macht man da? Man macht Schauspielübungen, man macht Atemübungen, man rollt sich manchmal auf dem Boden rum und macht irgendwelche komischen Sachen. Und ich war so irgendwie... Irgendwie fehlt mir hier in meinem Kopf noch so ein bisschen.
Ah, verstehe. Sowas. Okay. Du warst unterfordert, so ein bisschen, ja, geistig. Genau. Mhm.
Und dann halt kam halt die Architektur, dann habe ich das noch studiert und halt währenddessen immer ein paar Jobs gehabt.
Hast du es fertig studiert?
Ja.
Geil. Wenn man die Hanna als Architektin bucht, dann baut die einem so ein halbes Haus. Ja, es ist doch fertig, hat eine Tür und Fenster. Kein Dach, brauchen sie nicht.
Fürs Tragwerk sind ja andere zuständig.
Oh, guck mal, Tragwerk, kommst du direkt mit Fachtermini hier um die Ecke.
Ja, ich bin im Moment noch eingeschrieben, aber...
Ah, deswegen ja, also du hast noch, in Zukunft wirst du es fertig studieren.
Das weiß ich noch nicht, weil...
Warum?
Ich bin jetzt raus, ich habe irgendwie seit Corona nichts mehr gemacht und ich habe den Anschluss komplett verloren.
Mittlerweile baut man die Häuser auch ganz anders.
Das und ich sag mal so, ne, die Kommilitonen, die ich damals kennengelernt habe, die sind alle schon fertig.
Ah, ja,
und das ist jetzt alles ein bisschen, aber ich meine, ich habe ja einen Job. Also ja, es ist ja nicht so.
Und wenn es, da hatte ich ja auch in der Zeit deines Lebens, wolltest du ja eher was dich geistig beschäftigt. Und wenn es dafür gedient hat, ist ja auch gut.
Ja, und ich habe definitiv Sachen mitgenommen. Also dann war es nämlich halt so, dass Corona kam und ich habe in Holland für so ein Bootcamp habe ich gearbeitet. Da habe ich gekocht und so Trainings gegeben. Frag mich nicht, wie ich da drauf gekommen bin. All over the place, genau. Weil damals war dann auch noch so Healthy Lifestyle und so, da war ich so in der Schiene noch drin auch. Also gerade nicht mehr so, deswegen. Und dann war die Chefin von mir, hat irgendwie gesagt, ja, sie muss aus ihrer Wohnung ausziehen, weil der Vermieter die verkaufen möchte und sie kann die nicht kaufen.
In Amsterdam.
Genau, und sie sucht eine Mitbewohnerin. Und ich hatte dann halt ein paar Mal da gearbeitet, hatte dann auch, ja, Freundschaften geschlossen und so und war so, ich wollte halt eh immer irgendwo anders auch mal wohnen. Und dann war ich so, warum eigentlich nicht Amsterdam? Weil das ist eigentlich noch ganz schön nah. Das ist dann nicht direkt New York, was auch in meinem Kopf war.
All over the fucking place.
Ja. Und dann habe ich halt ihr gesagt, ey, wenn du eine Wohnung findest, sag Bescheid, dann komme ich, kannst du auf mich zählen als Mitbewohnerin. Und das Ding ist, ich musste nichts dafür machen. Also das war halt das Geile. Sie hat die Wohnung gesucht, besichtigt. Ich bin aber auch quasi dann in eine Wohnung eingezogen, die ich nicht besichtigt hatte.
Mhm.
Und damals war es halt noch so, es war Corona, meine Uni-Sachen waren online. Ich hatte noch nicht so viele Sprecherjobs, sondern eher mal so alle 2-3 Monate ein Hörbuch oder einen kleinen Werbejob oder so. Und dafür konnte ich natürlich rüberfahren, easy. Aber dann fing das auf einmal an und da musste ich teilweise 2-mal im Monat rüber für ein Hörbuch.
Als du dann in Amsterdam gewohnt hast, ja.
Und ich war so, scheiße, was hast du da gemacht? Weil das war wirklich einfach nervig. Ich hatte dann meinen Standort in Amsterdam, dann war ich total oft noch bei meinen Eltern, was ja auch ab einem gewissen Alter einfach super nervig ist. Weil wenn ich ein Hörbuch aufnehme, dann bin ich ja auch eine Woche oder ein paar Tage halt einfach in Köln. Und ich, das war mir einfach zu doof. Und dann habe ich irgendwann mich entschieden, wieder zurückzuziehen, weil ich hätte mich, glaube ich, für einen Ort entscheiden müssen.
Mhm. Wie lange warst du denn dann da, bis du gesagt hast, Totziens Amsterdam?
Ich war 1,5 Jahre, habe ich da
gemacht. Also hast du 1,5 Jahre diesen Hessel so gemacht oder ein Jahr lang so mit hin und her?
Ja.
Hiya, hosa, hiya.
Mhm.
Weil du hast ja wirklich, du sprichst ja wirklich sehr viel. Ne? Hast du so einen Überblick, etwa eine Schätzung, wie viele Hörbücher du gemacht hast? Seitdem du sagst, seitdem du es richtig machst, in Anführungsstrichen.
Nee, da habe ich tatsächlich noch mit einer Freundin letztens drüber gesprochen. Und das muss ich eigentlich mal zählen.
Ja, würde mich mal interessieren. Ja,
würde mich auch interessieren.
Weil so im Monat sind es ja schon manchmal so 2-3, oder nicht, ne?
Ja.
Das läppert sich ja dann schnell, ne?
Ja.
Schön. Und wir haben ja auch, du hast es gerade eben schon erwähnt, wir haben einen gemeinsamen Freund, Kollegen, den Louis.
Mhm.
Mit dem hast du auch öfter jetzt zusammen was gesprochen, auch mit Tony, kann das sein?
Ich glaube, dieses erste Hörbuch, dieses wieder erste Hörbuch bei Spotting Image, da hatte der Louis nämlich meinen Gegenpart.
Ah, ja.
Und ich kannte ihn von der Serie How to Get Away with Murder, weil er da den, er synchronisiert eine Person, ich habe gerade ihren Namen vergessen.
Ja.
Und dann war ich so, oh mein Gott, Papa, kannst du den mal fragen, ob ich vielleicht, ob er weiß, welches Studio, weil ich halt auch sehr, sehr gerne synchron machen wollte. Mhm. Und dann hat mein Vater halt, weil er kannte ihn und hat ihn halt mal so angesprochen und meinte so, ja, hey, wo nimmst du das denn immer auf und so. Und
war das in München?
Genau, ja. Und deswegen habe ich mich dann noch nicht beworben, weil das dann noch weiter weg gewesen wäre. Aber irgendwie sind Louis und ich dann so ein bisschen dadurch auch einfach mal ins Gespräch gekommen und ich habe dann in einer Rezension gelesen, dass die Leute fanden, unsere Stimmen passen sehr gut zueinander.
Ach schön.
Und dann habe ich das halt...
Beide sehr weich, ne?
Ja.
Louis hat eine sehr weiche Stimme, du auch, das passt bestimmt schön.
Ja, genau. Und ich auch beide relativ jung klingen wir noch, würde ich jetzt mal so sagen. Und dann habe ich das halt auch irgendwie so Toni weitergegeben und ich so, ja, ich habe hier die Rezension und da habe ich, unsere Stimmen passen gut zueinander oder habe das auch mal in einem anderen Studio erwähnt und irgendwie war das dann oft so, dass dann zum Beispiel Toni oder auch Ayla dann gesagt haben, wir wollen Hannah und Louis haben als Hörbuchsprecher.
Also Ayla ist noch eine andere Autorin, ne?
Genau, das, nicht ja, wo ich das mit den roten Haaren ja, genau, da verbessert habe.
Sind die, in welchem Alter sind die Autorinnen denn so alles? Weil ich kenne sie ja meistens, ich kenne sie gar nicht so sehr, außer von Instagram dann manchmal, wenn ich ein Buch gesprochen habe, dann reposten das manchmal die Autorinnen oder bedanken sich dann ganz lieb. Schön, dass du die Rolle gesprochen hast, ich freue mich drauf, das finde ich auch sehr schön. Das ist halt bei den Übersetzungen natürlich auch wieder nicht, ne? Aber in welchem Alter sind die denn etwa so?
Das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Also Toni ist, glaube ich, 25. Mhm. Und ich würde mal sagen, die sind alle so Ende 20, Mitte 30.
Toll, ne? Wie
sehr jung
wie auch. Wie jung sie doch dann sind und dann so viele schöne Bücher auch.
Ja.
Ne? Über den Louis bist du auch dann an Synchron gekommen oder bist du deinen eigenen Weg gegangen? Weil du ja auch ein bisschen Synchron sprichst bei Splendid ab und zu mal, oder?
Das stimmt, aber ich bin noch nicht da angekommen, wo ich gern wäre.
Oh, okay. Also, wie kriegen wir dich dahin? Was müssen wir tun?
Das kann ich.
Ich glaube, du musst erstmal nach Bukarest ziehen, damit dann das mit Splendid dich dann immer für zwei Takes haben wird.
Genau. Dann fliege ich immer kurz mal für zwei Takes rüber. Tatsächlich weiß ich nicht. Also, naja, ich weiß.
Dein Papa hat schon wieder.
Nee, das ist das. Also, mein Problem ist, dass ich irgendwie mich nie aktiv beworben habe. Mhm. Ich wurde angefragt einfach. Ich weiß, was das für ein Riesenglück ist. Und deswegen, auch bei Synchron oder so, dann habe ich halt mal so überlegt, so ja, aber irgendwie so aktiv geworden bin ich nicht. Aber ich nehme mir das auf jeden Fall fürs nächste Jahr vor, dass ich mich aktiv bei Studios auch bewerbe. Weil, ja, das ist auch eigentlich was man als Sprecher machen muss. Und jetzt bin ich halt größtenteils wirklich bei den Hörbüchern und da kennen mich die Verlage inzwischen und buchen mich. Ja, Synchron wäre schon auch cool.
Was reizt dich daran im Gegensatz zu den Hörbüchern?
Ich glaube, es ist tatsächlich sogar auch ein bisschen so die Außenwirkung, weil wenn ich Leuten sage, ich bin Hörbuchsprecherin, wissen die nicht so richtig. Oder wenn du sagst, ich bin Sprecherin, dann wissen die überhaupt nicht, was sie damit anfangen sollen, viele. Jetzt natürlich nicht in unserer Bubble, aber als ich das dann zum Beispiel an der Uni-Architektur, was ist das, was machst du da? Und wenn man sagt, ja, und dann fragen die immer, hast du denn eine coole Rolle? Und das habe ich halt nicht. Ich kann denen dann nur sagen, ja, ich habe hier das New Adult Buch so und so gesprochen, was die dann meistens nicht kennen. Und dann, ich denke mir so, es wäre schon cool, so damit zu flexen, weißt du, so wie Louis mit seinen
Louis kann natürlich mit Simpsons und mit Game of Thrones auch flexen, absolut. Ja, genau. Ne? Und außerdem hat er noch den Oberkörper, um flexen zu können. Aber ich sag dir mal so, ich würde sagen, Hannah, es ist schöner, mit den Hörbüchern zu flexen, weil, also wenn du jetzt nicht nach Berlin gehst und da wirklich in den Blockbustern oder in den Sat.1 Pro7 Serien, Sitcoms oder so wirklich eine Rolle sprichst, dann ist es fast ein bisschen frustrierender, meines Erachtens zu sagen, ja, ich spreche synchron und wirklich auch viel synchron. Das sind auch manchmal Hauptrollen, aber dann musst du halt irgendwie auf den Streaming-Anbieter gehen und dann dahin. Also es ist halt jetzt gerade im Bereich Köln, sind es jetzt weniger so die Blockbuster-Serien.
Ja,
und da ist es eigentlich schöner, wenn man sagen kann, ich bin Hörbuchsprecher oder ich bin Sprecherin und habe Hörbücher schon gesprochen, unter anderem das und das. Das ist viel greifbarer dann doch eigentlich, dass man sagen kann, hier ist der Titel des Hörbuchs und du hörst von Anfang an meine Stimme, wenn ich sage, Dies ist eine Lübbe Audioproduktion. Ja, das ist von Hannah Scheppmann.
Das stimmt, ja.
Also, aber dass ich will dir nicht nehmen, Synchronsprecherin zu machen und zu werden. Dabei werde ich dich gerne sogar unterstützen. Mach das auf jeden Fall. Ich sag mal so, es ist natürlich auch ein toller Türöffner.
Empfehlen.
Ja, okay, aber guck mal, soll Philipp Scheppmann dich empfehlen oder Michael Borgert?
Es kommt halt immer, ich sage halt manchmal auch meinem Vater so, nicht immer, weil das kommt auch komisch.
Ja, klar.
Okay, weißt du, es ist was anderes, wenn dich ein Kollege empfiehlt, als wenn dich dein Vater empfiehlt.
Das ist richtig. Und es ist auch nochmal was anderes, ob dich dein Vater empfiehlt, wenn du 14, 15 bist oder wenn du
genau.
schon 30 ja. bist. Ja, genau.
Und das Krasse ist, für meinen Vater bin ich ja irgendwie immer noch manchmal 7. Also.
Ach ja, ist meine kleine Schwester für mich auch.
Weißt du, und dann kommt manchmal sowas, ja, ich habe jetzt mal hier, da und da. Und dann waren wir letztens irgendwann, weil wir hatten kurz hintereinander einen Job in einem Studio. Und er dann so, ja komm, ich gehe nochmal schnell mit dir den Text durch. Und ich so, Papa, es reicht, wirklich.
Ach, wie schön.
Weil dann dachte ich mir auch so, wenn der Tontechniker sich jetzt denkt, ich kann das am Ende nicht alleine und brauche immer meinen Vater dafür, das wäre ein bisschen peinlich. Ich muss dann wirklich manchmal sagen.
Die bringt dich dann an mein Händchen vors Mikrofon ja. und sagt, ich hole dich nach dem letzten Kapitel wieder ab.
Ja, und da muss ich wirklich dann manchmal sagen, Papa, ich bin nicht mehr 8.
Ach, wie schön.
Ja.
Ach, guck mal, schön. Vor dem Mikrofon finde ich sehr interessant, auch wie du dich vor dem Mikrofon positionierst. Du sitzt häufig, ich habe es bei Instagram gesehen, du sitzt meines Erachtens recht tief und sitzt sehr gerade nah am Tisch und hast die Hände immer so ganz brav auf dem Stuhl. Gibt es da irgendwie eine besondere Art und Weise, wie du dich da hinsetzt und wie du dich hältst vom Mikrofon, oder ist das einfach, kommt einfach natürlich so? Sieht das für mich nur so aus auf dem Instagram-Post, dass das choreografiert ist?
Das sieht für dich choreografiert aus.
Ja, nicht choreografiert. Choreografiert war natürlich jetzt der Joke, ne? Von wegen 1, 2, 3, Hände hoch. Ich weiß selber natürlich nicht, wie ich vor dem Mikrofon sitze und aussehe, aber bei dir sehe ich es halt über Instagram, habe ich schon öfter gesehen, und es fiel mir auf, dass du so schön gerade sitzt und du hast, ich habe dann einfach jetzt mal auseinandergenommen, der Stuhl ist recht tief irgendwie so, es sieht gemütlich und gelassen aus so.
Ja, also klar, ich habe irgendwie darüber nachgedacht, weil was ich gelernt habe damals war, dass man sich nicht so viel bewegen soll, weil man natürlich nicht gegen das Mikrofon stoßen soll oder den Tisch oder so. Und ich glaube, ich bin eigentlich eine sehr hibbelige Person und dann muss ich mich so ein bisschen erden, dass ich so meine Position habe, dass ich da dann nicht so sitze und die ganze Zeit gegen irgendwas.
Ja,
stimmt. Ich habe das jetzt auch mir überlegt, dass ich mal anfangen möchte, mehr zu gestikulieren, weil das bringt auch, glaube ich, schon ins Spiel dann noch was Schönes rein. Habe ich mich aber immer sehr zurückgehalten, weil ich halt Angst hatte, dass Nebengeräusche entstehen können.
Klar, wenn also, du so eine Jacke anhast, dann zum Beispiel. Ne?
Ja, die ist definitiv nicht so super geeignet. Jetzt haben wir aber den halben Podcast schon aufgenommen.
Nein, das wollte ich damit überhaupt nicht durch die Blume sagen. Ich meine nur generell, das ist halt so das Problem beim Gestikulieren.
Voll,
ein bisschen. Ne?
Ja.
Ich habe manchmal immer, ich habe so eine Neurose, dass ich mit so Kugelschreibern rumspiele, wenn die auf dem Tisch liegen. Mhm. Ich kann die nicht liegen lassen und dann pong, lasse ich die häufig auf den Tisch fallen oder sowas. Ich war zuletzt bei Lübbe und hatte mein iPad vergessen. Das war blöd, weil sie genau an dem Tag keins da hatten.
Oh,
und dann
nein.
musste ich mal, dann mussten wirklich, das Skript musste ausgedruckt werden. Dann habe ich wirklich die 100 Seiten an dem Tag dann wirklich auf dem Papier. Es tat mir natürlich leid für all die Bäume, die geschlachtet wurden dafür. Aber ich muss sagen, es war nochmal seit langer Zeit mal wieder was Besonderes, dann vom Blatt zu lesen irgendwie, ne?
Ja, das glaube ich.
Liest du manchmal aus dem Buch vor, kann das sein?
Nee, das mache ich nur für die Videos.
Ah, okay.
Also dann, damit das cooler aussieht. Also,
das sieht schon cool genug aus. Wie das.
Ja, das stimmt natürlich. Aber dann kann man halt nochmal das Cover auch so reinzeigen und so. Dann, weil manchmal ist das dann so, die Leute fragen dann so voll oft so, ja, was ist das denn für ein Buch? Und dann hat man das halt schon direkt so gezeigt und irgendwie vorweggenommen. Aber bei dem Umblättern muss man ja halt auch immer gucken, dass man dann nicht so laut umblättert.
Das war auch die negative Seite, die Seite an den vielen Seiten Papier, dass ich halt immer nach einer Seite, zum Glück sind die bei Lübbe waren, die sind ja immer recht gut formatiert, ne, dass das Seitenende auch ein Satzende ist, da kannst du nicht Pause machen. Aber ich musste wirklich immer kurz Pause machen, raschel, 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 nächstes Blatt. Das war halt nicht so wie smooth wie beim Scrollen.
Genau.
Ne?
Ja.
Da war halt schon immer nochmal eine Atempause dazwischen.
Voll, ja.
Wie sieht es denn aus, wenn du so ein Hörbuch vorbereitest? Ich hatte vor kurzem dich mal gefragt, welche Software du da benutzt. Du benutzt iAnnotate, ne, hast du mir gesagt.
Oh ja.
Damit komme ich auch mittlerweile super gut klar. Also vielen Dank für den Tipp, das ist echt gut. Weil ich häufig sonst, ich hatte schon 2, 3 Mal das Problem gehabt, dass ich einfach in diesem iPad-integrierten Notizending das gemacht habe und dann hat er es irgendwie nicht gespeichert, dann waren irgendwie die Notizen der letzten 50 Seiten alle weg.
Scheiße.
Ah, da habe ich wirklich lauter Scheiße geschrieben.
Ja,
aber
ich.
Wie sieht so ein Hörbuch aus, wenn du es markiert hast? Gibt es ein paar Striche oder ist alles Kreuz und Rüben?
Also ich versuche inzwischen nicht mehr ganz so viel zu markieren, weil dann, früher habe ich immer sehr viel markiert, habe ich einfach und ich weiß gar nicht genau, was ich da alles so markiert habe.
So für so, also ein bisschen Geheimsprache für sich selber, ne?
Ja,
hat so irgendwie jeder seinen.
Irgendwie. Und ich denke mir jetzt, je weniger ich markiere, desto weniger kann ich überbetonen oder ja, dann sehe ich die Markierungen auch und die sind dann auch mehr wert, sage ich mal. Mhm. Deswegen versuche ich es jetzt so ein bisschen weniger zu machen als früher.
Ich habe bei mir auch gemerkt, dass je mehr ich markiere, desto weniger Fehler mache ich, desto flüssiger ist es, aber desto technischer wird es dann auch irgendwie, ne? Wie du gerade sagst. Das ist dann, ich lese dann manchmal eine ganze Seite super schnell durch, ohne Fehler tatsächlich auch von Mikrofon, aber denke, ich habe es aber nicht wirklich gespielt. Ich habe es tatsächlich dann nur so gelesen irgendwie. Das ist dann echt ein bisschen schade immer. Welche Genres liest du denn am liebsten? Sowohl privat, aber auch vielleicht vor dem Mikrofon.
Ja. Also ich weiß nicht warum, aber ich mag sehr gerne historische Romane. Also eine Zeit lang habe ich mich sehr mit dem Zweiten Weltkrieg auch beschäftigt gehabt und sehr viele Zweite Weltkriegsromane, gerade auch mit Antisemitismus und sowas gelesen. Also ich mag auch sehr gerne Bücher, die poetisch geschrieben sind. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber Markus Zusack mag ich als Autor sehr gern oder mochte ich mit 14. Ich weiß nicht, ich müsste ihn nochmal lesen. Der hat zum Beispiel die Bücherdiebin geschrieben. Das ist ein relativ bekanntes Buch. Cornelia Funke habe ich früher auch geliebt als Kind. Und ja, jetzt bin ich wirklich tatsächlich in so einer, ja, in so einer Romance-Bubble gelandet. Einfach auch durch die Freundinnen von den Autorinnen, mit denen ich befreundet bin, weil das ist eigentlich immer ganz cool. Dann redet man darüber und dann, ja, die hat das Buch so und so geschrieben und dann hat man so Hintergrundwissen und das ist eigentlich auch ganz cool.
Hast du da auch schon mal so ein bisschen kleinen Input geben können zu so einem Buch irgendwie? Jetzt, wenn ihr auch in Venedig wart, die Toni und du, habt ihr dann gesagt, oh, guck mal hier, die könnten sich auch auf dem Markusplatz getroffen haben. Ja, das schreiben wir auf. Und dann hast du so ein bisschen Ghostwriting-Credits.
Ja, das habe ich tatsächlich.
Oh, wow, guck mal.
Bei dem dritten Buch von Tonys Light in the Dark-Reihe, das heißt, was wir uns versprechen, da hat sie zum Beispiel nach einem Titel gesucht, den habe ich ihr dann, also ich habe ihr ein paar Vorschläge geschickt und sie hat dann meinen genommen. Und es war auch so, dass sie am Anfang nicht so happy war mit ihrer Geschichte und dann noch Sachen eingebaut hat. Und ich habe das Buch Test gelesen und ich habe tatsächlich sogar ein paar Sachen habe ich da geschrieben.
Als Lektorin quasi.
Genau.
Lektorate Scheppmann.
Ja.
Das ist so ein bisschen das, was schade ist am Sprecher sein, dass man sich dass man sich eigentlich nie aussuchen kann, was man liest. Ne? Mhm. Also man wird halt angefragt für Bücher, die natürlich auch neu sind, weil sie hauptsächlich noch nicht gibt. Aber du kannst halt selten sagen, wobei du vielleicht sagen kannst, hey, ich habe hier meine Autorenfreundin und die hat ein Buch geschrieben und die möchte mich gerne haben und ich habe auch Bock darauf. Das ist natürlich schon irgendwie nochmal so ein schöner Bonus. Ne?
Mhm.
Gab es mal ein Buch, was du vorgeschlagen hast, was du lesen durftest?
Ich muss sagen, gerade bei Löwe, die sind super süß und lieb. Und ich weiß, also die Viola, die manchmal mich besetzt, die hat mich auch manchmal so gefragt, ja und welches Genre würdest du gerne machen und bla bla bla. Und dann meinte ich so, ich würde gerne auch mal was anderes als Romance. Und dann hat die Kerstin mich für so einen Thriller besetzt und ich war so geschockt. Ich war so, wow, was ist das denn? Dann war ich so, vielleicht doch lieber zurück zu meiner Romance. Nein, das Ding ist, ich finde es super, dass man als Sprecher auch manchmal Bücher liest, die man sonst nicht lesen würde.
Mhm. Dann hoffen wir doch mal, dass wir uns beide das nächste Mal im Synchronstudio in die Arme nehmen können und über den Weg laufen. Wir haben uns ja ein paar Mal schon mal gesehen, irgendwie bei Lübbe, zuletzt auf dem Parkplatz vor ein paar Monaten. Da habe ich ein Auto gesehen und ich glaube, ich hatte das Auto tatsächlich auch wieder von deinen Insta-Stories schon mal gesehen und dachte, ich glaube, ich hatte auf einer Insta-Story auch gesehen, dass du da warst und dann bist du rausgekommen und ins Auto gestiegen. Es war aber irgendwie so halb verregnet und ich habe so nur durchs Fenster reingeguckt, ist es ist oder nicht? Und dann habe ich irgendwie so viermal habe ich reingeguckt, anstatt mal Fenster aufzumachen und sagen, hör mal, bist du Hanna? Und im Nachhinein habe ich ihr dann bei Instagram geschrieben, übrigens der creepy Dude im Auto nebenan, der die ganze Zeit gestarrt hat, das war ich. Ich wusste nur nicht, ob du es warst.
Und ich war schon so, ah ja, gut zu wissen.
Hast schon bei Lübbe angerufen. Da sitzt ein Typ im Auto beim Gästeparkplatz. Der guckt immer ganz furchtbar.
Stalkt mich.
Ja, genau. Hanna, wir sprechen uns beim nächsten Mal. Ich bin gespannt, wo du dann wohnst und was du dann tust. All over the place. Viel Erfolg und alles Gute dir. Danke, dass du hier warst.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Hat mich gefreut.
Ciao.
Ciao.
Borgard spricht. Eine Produktion von Film & Voice und Michael Borgard. Titelmusik geschrieben und arrangiert von der M. Borgard Band. Weitere Informationen unter www.borgard.de/podcast.